Für detaillierte Informationen und Hintergründe in einem Österreich 1 Mittagsjournal mit Manfred Kronsteiner. Thematische Schwerpunkte heute Mittag, da ist zunächst die Mossad-Affäre, der fehlgeschlagene Auslandseinsatz des israelischen Geheimdienstes in der Schweiz. Dazu auch als Hintergrund die schwersten Niederlagen des Mossad. Für Theaterfreunde ein Blick auf die morgige Premiere von Eugene O'Neills Trauer muss Elektra tragen im Wiener Volkstheater mit Nicole Hesters in der Hauptrolle. Ein Blick auf die Uhr, es ist 12.12 Uhr. Israels äußerst reger Geheimdienst Mossad ist oft Thema von Hintergrundberichten, doch diesmal sorgt er sogar für Schlagzeilen, die vor allem in Mitteleuropa mit Interesse registriert werden. Mittwoch hat ein fehlgeschlagener Einsatz des Mossad zum Rücktritt des Geheimdienstchefs Dani Yatom geführt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die umstrittene Aktion bei unseren eidgenössischen Nachbarn stattgefunden hat. Eine blamable Affäre also um einen Lauschangriff auf nicht-israelischem Boden. Ben Segenreich mit den zur Stunde bekannten Einzelheiten.
Der Mossad bleibt in den Schlagzeilen. Eine diplomatische Krise zwischen Israel und der Schweiz hat eine Abhöroperation des israelischen Geheimdienstes ausgelöst, die vorige Woche auf Schweizer Boden gescheitert ist. Einige, aber nicht alle Einzelheiten wurden heute früh in Bern bei einer Pressekonferenz der Schweizer Bundesanwältin Carla Del Ponte bekannt.
Wegen Verdacht der Widerhandlungen, der verbotenen Handlungen für einen fremden Staat.
In der Nacht vom 18. zum 19. Februar seien 5 Personen in einem Keller dabei ertappt worden, wie sie mit Abhörgeräten hantierten. Eine Nachbarin habe die Polizei gerufen. Die 5 seien tags zuvor gemeinsam mit einem Flugzeug der israelischen Gesellschaft El Al in die Schweiz gekommen. Es stehe fest, dass sie Mossad-Agenten seien. Einer von ihnen sei in Haft, gegen die 4 anderen seien Haftbefehle ausgestellt worden. Sie befänden sich aber nicht mehr in der Schweiz. Unklar ist, gegen wen sich der Lauschangriff gerichtet hat. Das Schweizer Außenamt bestritt die Version, wonach es sich um eine diplomatische Vertretung des Iran gehandelt habe. Israels Premier Benjamin Netanyahu bestätigte, dass ein israelischer Staatsbürger in der Schweiz festgenommen wurde. Die Schweizer sprechen nun von einer Verletzung ihrer Souveränität. Derartige Aktionen auf dem Territorium eines befreundeten Staates seien inakzeptabel. Vor 3 Tagen hat die Schweiz den Israelis formal einen scharfen diplomatischen Protest zukommen lassen. Gleichzeitig heißt es, man hätte die Angelegenheit diskret erledigen können, wenn sie nicht in den israelischen Medien durchgesickert wäre. Und dass sie durchgesickert ist, ist vielleicht kein Zufall. Ein israelischer Oppositionspolitiker äußerte heute den Verdacht, es handle sich um eine gezielte Indiskretion von Gegnern des scheidenden Mossad-Chefs Dani Yatom oder von Leuten, die sich Chancen auf seine Nachfolge ausrechnen. Yatom hatte erst vor 2 Tagen seinen Rücktritt eingereicht und bis vor kurzem hatte es so ausgesehen, als gehe er wegen der gescheiterten Operation in Amman, die im letzten September Aufsehen erregt hatte. Damals hatte der Mossad versucht, einen hohen Hamas-Funktionär, der für einen Drahtzieher des Terrors gehalten wird, mit einer Giftspritze zu töten. Ein kürzlich fertiggestellter Untersuchungsbericht belastet Yatom schwer, er sei für die mangelhafte Planung verantwortlich gewesen. Die jüngste Panne hat bei weitem nicht die Dimension von jener in Jordanien. Dort sollte jemand umgebracht werden und das ausgerechnet im israelfreundlichsten arabischen Land, zu dem die Beziehungen ebenso wichtig wie heikel sind. In der Schweiz ging es hingegen lediglich wie bei 90% der Unternehmungen des Mossad um die gewaltfreie Sammlung von Informationen. Die Vergehen, wegen derer der israelische Agent vor Gericht gestellt werden kann, sind nicht besonders schlimm. Und niemand in Israel sagt etwa, dass der Geheimdienst seine Operationen in allen befreundeten Ländern einstellen soll, denn dann könnte er ja gleich zusperren. Die Beziehungen zwischen Israel und der Schweiz werden diese Krise aushalten, heißt es hier. Vielmehr ereifert man sich indessen über die Unordnung, das Machtvakuum und die Demoralisierung im Mossad. Auf den neuen Chef des Auslandsgeheimdienstes wartet viel Arbeit.
Der Mossad, Israels Auslandsgeheimdienst, ist sicherlich neben der CIA der am meisten von Legenden umwobene Geheimdienst der Welt. Hunderte Bücher wurden über ihn geschrieben und jede Menge Märchen wurden über ihn aufgetischt. Die Geschichte des Mossad ist jedenfalls nicht nur eine reine Erfolgsgeschichte. Der Mossad musste auch einige grobe Fehlschläge hinnehmen. Zum Stichwort Mossad jetzt Näheres von Karin Koller.
Mossad, das heißt zu Deutsch Institut. Gemeint ist damit das Institut für Nachrichtendienst und besondere Aufgaben, wie der israelische Auslandsgeheimdienst ganz offiziell heißt. Was sich dahinter verbirgt, darüber wurden hunderte Bücher geschrieben. Eine wahre Legendensammlung rankt sich um den Mossad. Seine tatsächlichen Aktionen blieben aber meist im Dunkeln. Präzision und absolute Geheimhaltung, das sind die Grundsäulen des Mossad. Und je weniger man eben weiß, desto größer wird die Mythenbildung. Geheim ist die Struktur des Mossad, lange Zeit geheim war auch der Name des Chefs und im israelischen Staatshaushalt scheint der Geheimdienst als Budgetposten offiziell nicht auf. 1951 wurde der Mossad gegründet. Ein aufwendiges Geheimdienstnetz wurde zum Schutze des damals jungen Staates Israel eingerichtet. Die Agenten sind weltweit im Einsatz. Lange Zeit stand der Kampf gegen die Palästinenserorganisation PLO im Mittelpunkt der Aktionen. Die Zentrale des Mossad befindet sich in Tel Aviv, wo mit modernsten elektronischen Anlagen für Abhören und Dechiffrieren von Informationen gearbeitet wird. Im Gegensatz zu anderen Geheimdiensten der Welt nimmt der Mossad weitaus mehr Risiken in Kauf. Mit spektakulären Aktionen macht er immer wieder von sich reden. Sie haben ihm wohl auch zu diesem einzigartigen Image verholfen. Seine wohl spektakulärste Aktion: 1960 entführte der Mossad Adolf Eichmann, den Holocaust-Organisator, von Argentinien nach Israel, wo Eichmann dann vor Gericht gestellt wurde. Aber auch Fehlschläge musste der Mossad einstecken. Falsche Informationen und Schlamperei waren oft die Ursache. So ermordeten Mossad-Leute 1973 in Lillehammer einen Marokkaner, den sie irrtümlich für einen der Attentäter bei den Olympischen Spielen 1972 in München hielten, wo damals israelische Sportler ums Leben kamen. In die Reihe der Fehlschläge fiel auch jene Aktion, als zwei Mossad-Agenten vergangenen Herbst in Amman versuchten, einen Hamas-Führer mit einer Giftspritze zu ermorden. Die beiden Agenten wurden von der jordanischen Polizei verhaftet. Die Aktion sorgte für diplomatische Verstimmungen und auch für innenpolitische Turbulenzen. Schon damals wurde laut der Rücktritt von Geheimdienstchef General Yatom gefordert. Doch zurückgetreten ist Yatom erst jetzt, nach Bekanntwerden der verpatzten Abhöraffäre in der Schweiz.
Soweit unser Mossad-Schwerpunkt im heutigen Mittagsjournal. Vor den niedersächsischen Landtagswahlen kommenden Sonntag hat sich die politische Spannung in Deutschland schlagartig erhöht. Entgegen ihren bisherigen Plänen will die SPD-Führung bereits am Montag entscheiden, ob sie mit Parteichef Lafontaine oder mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder als Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl Ende September gehen wird. Deutschlandradio Berlin, Ortszeit.
Am Mikrofon ist Kerstin Zilm. Guten Abend. Die Schlagzeilen: Nach Wahltriumph in Niedersachsen, Gerhard Schröder ist Kanzlerkandidat der SPD. Gerhard Schröder ist Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl im September. Diese Entscheidung der Sozialdemokraten ist Konsequenz aus dem überragenden Ergebnis von Gerhard Schröder bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Die Sozialdemokraten legten überraschend deutlich um fast 4% zu und erreichten nach derzeitigen Hochrechnungen knapp 48% gegenüber 44,3 im Jahr 1994. Der neue SPD-Kanzlerkandidat erklärte nach seinem guten Wahlergebnis und der Nominierung zum Kanzlerkandidaten:
Sie werden verstehen, dass ich heute nicht sonderlich darüber nachdenke, wie das morgen ablaufen wird, sondern mich einmal über ein Traumergebnis freue, das ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt hätte. Und insofern sehen Sie einen glücklichen Menschen, auch einen sehr dankbaren, bezogen auf diejenigen, die es mir beschert haben, aber auch auf diejenigen in meiner Partei, die geholfen haben, dass es zustande kam. Es gibt Situationen im Leben, wo man einfach sagt, naja, schöner kannst du dir nicht mehr vorstellen.
Die CDU nannte Oskar Lafontaine den eigentlichen Verlierer der Wahl. Doch der bisher zweite Kanzlerkandidat der SPD zeigte sich hochzufrieden mit dem Wahlergebnis von Niedersachsen und nicht enttäuscht darüber, dass nicht er gegen Helmut Kohl antreten wird. Lafontaine sagte dem ZDF:
Wir hatten auch eine klare Absprache, dass wir im Falle eines solchen Ergebnisses natürlich nicht zögern würden, ihn zum Kandidaten vorzuschlagen. Also ich freue mich als Parteivorsitzender natürlich sehr über diesen großen Erfolg. In dieser Höhe haben wir ihn nicht erwartet. Wir wären froh gewesen, schon wenn wir das Ergebnis eingestellt hätten und vielleicht leicht zugenommen hätten, aber ein solches Ergebnis ist natürlich ein ganz großer Erfolg. Gerhard Schröder ist jetzt der Kanzlerkandidat, ich werde ihn morgen vorschlagen. Ich gehe davon aus, dass Vorstand und Präsidium Verständnis dafür haben, dass wir jetzt nicht mehr eine lange Diskussion führen wollten und dann werden wir den Wahlkampf gemeinsam führen. Denn wir haben diese ganzen Dinge nie so gesehen, wie es von der Öffentlichkeit teilweise aufgenommen wurde, dass da ein Hickhack zwischen zwei Personen stattfindet, sondern wir haben das immer so gesehen, was können wir tun, um die Partei zum Erfolg zu führen. Und so werden wir es auch weiterhin halten.
Zunächst sah es so aus, als hätten auch die CDU in Niedersachsen gewonnen. Doch im Laufe der Hochrechnung wurde klar, die Christdemokraten haben verloren und sind auf unter 36% gefallen.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Die Zeit, es ist 8.23 Uhr, 7 Minuten bis 8:30.
Euro-Info-Service. Heute
geht es im achten Teil unserer Serie zur Europäischen Währungsunion um die Frage, wann die Verbraucher konkret mit dem Euro zu tun haben werden. Große Unternehmen, Finanzmärkte und Banken stellen, wenn der Zeitplan eingehalten wird, am 01.01.1999 auf die neue Währung um. In den Taschen der Bürger aber findet sich der Euro erst nach einer Übergangsfrist von 3 Jahren wieder. Theo Gers erläutert die Hintergründe.
Für den Verbraucher kommt der Euro zunächst nur auf dem Papier und das ist wortwörtlich zu verstehen. Vom 1. Januar 1999 an kann der Euro im bargeldlosen Zahlungsverkehr genutzt werden. Für Überweisungen, Schecks oder auch Daueraufträge. Axel Bunz, Leiter der Ständigen Vertretung der EU-Kommission in Bonn.
Die Banken haben bereits heute in ihren Formularen vorgesehen, dass sie Überweisungen als Bankkunde in Euro durchführen können. Die Banken werden das auch akzeptieren. Das Problem ist, dass sie im Geschäftsverkehr draußen, wenn sie zu einem Händler gehen und legen ihnen einen Scheck in Euro vor, dass der nicht diesen Scheck jetzt unmittelbar entgegennehmen muss, da sozusagen erst ab dem Jahre 2002 er verpflichtet ist, dieses tatsächlich anzunehmen.
Der Grund? In der Übergangsphase von 1999 bis Ende 2001 können Händler frei entscheiden, ob sie einen Scheck, der auf Euro lautet, bereits als Zahlungsmittel akzeptieren oder nicht. Große Versandhäuser wie beispielsweise Quelle wollen den Euro in dieser Zeit noch nicht annehmen, sondern bestehen auf der Bezahlung in D-Mark. Anders dagegen die Banken. Sie müssen einen Scheck in der neuen Währung akzeptieren und den Betrag notfalls in D-Mark umtauschen, wenn der Betrag einem D-Mark-Konto gutgeschrieben werden soll. Die Banken werden ihren Kunden in diesen 3 Übergangsjahren auch schon anbieten, Konten auf Euro umzustellen. Lautet die Strom-, Gas-, Wasser- oder Telefonrechnung dann immer noch auf D-Mark, können die Kunden die Rechnungsbeträge auch weiter in der alten Währung anweisen, denn die Banken rechnen diese Beträge automatisch und kostenlos um. Bedeckt halten sich die Banken dagegen bei zukünftigen Gebühren für grenzüberschreitende Überweisungen in der künftigen Eurozone. Auf der einen Seite sind Gebühren von über 40 Mark, zum Beispiel für einen Überweisungsbetrag von 6.000 Mark, nicht mehr damit zu rechtfertigen, dass dabei ein Währungsumtausch vorgenommen werden muss. Dem stehen jedoch unverändert die verschiedenen Computersysteme in den künftigen Euro-Staaten gegenüber, weshalb niedrige Gebühren wie bei Überweisungen im Inland wohl Zukunftsmusik bleiben dürften. Bei der Umstellung auf den Euro wird es folglich Vorreiter und Schlusslichter geben. Zu den Schlusslichtern gehört in Deutschland beispielsweise der Fiskus. Axel Bunz.
Zahlungen von Sozialabgaben, die sind in Euro möglich. Man kann auch steuerliche Betriebsprüfungen in Euro und Steuerbelege in Euro bereits vorlegen, aber man kann auch keine Steuererklärungen in Euro abgeben, da die Finanzverwaltungen vor kurzem noch beschlossen haben, dieses vorläufig nicht vor Ende der Übergangsphase zuzulassen. Da gibt es noch gewissen politischen Druck, dieses doch noch vorzuziehen. Also nicht erst zum Jahresende 2001, sondern früher bereits zuzulassen. Das ist aber bisher noch nicht so entschieden.
Dies könnte Mitte März entschieden werden, da einige Bundesländer zumindest den Unternehmen anbieten wollen, ihre Steuererklärungen schon ab 1999 auch in Euro abzugeben. Falls eine bundeseinheitliche Lösung wieder nicht zustande kommen sollte, wollen Länder wie etwa Thüringen im Alleingang Steuererklärungen in Euro akzeptieren. Voll auf den Euro setzen dagegen die Kapitalmärkte und die Börse. Mit dem ersten Handelstag im neuen Jahr, also am 4. Januar, werden alle Aktien- und Wertpapierkurse, aber auch Investmentanteile auf den Euro umgestellt. Auch neue Bundesanleihen werden ab 1999 von vornherein in Euro ausgegeben. An- und Verkaufspreise, die über ein D-Mark-Konto verbucht werden, rechnen die Banken wiederum automatisch und kostenlos um. Als Bargeld klingelt der Euro erst ab dem 1. Januar 2002 in den Brieftaschen. Die D-Mark soll dann sehr schnell aus dem Verkehr gezogen werden, um die Phase des parallelen Geldumlaufs so kurz wie möglich zu halten. Dies könnte durch ein Gesetz beschleunigt werden, welches vorschreibt, dass der Euro die D-Mark schon am 1. Januar 2002 als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel ablöst. In der Praxis könnte dann ein Kunde im Geschäft zwar noch für eine kurze Übergangszeit mit der gewohnten D-Mark bezahlen, das Wechselgeld aber schon in Euro zurückerhalten. Die D-Mark-Scheine und Münzen können dann nur noch an Fahrkarten, Zigaretten und anderen Automaten verwendet werden, da deren Betreiber etwas mehr Zeit für die Umstellung ihrer Automaten benötigen. Am 1. Januar 2002 werden aber auch alle Bankkonten, Lebensversicherungs- und sonstigen Verträge, laufende Kredite, kurzum alles, was bisher auf D-Mark lautete, automatisch auf den Euro umgestellt.
Ein Beitrag von Theo Gers.
Deutschlandfunk.
7.51 Uhr war es gerade. Über das Bundesland Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Wochen viel berichtet werden, denn dort finden am 26. April Landtagswahlen mit bundespolitischer Bedeutung statt. Für die Verlierer hält das Land Trost bereit, in Form landestypischer Produkte, die im übrigen Bundesgebiet freilich kaum bekannt sind. Denn in Sachsen-Anhalt wird auch Wein angebaut, und das schon seit 1000 Jahren. Nach der Wende richteten sich große Hoffnungen auf den Wein als Arbeitsplatzbeschaffer, leben doch anderswo in Deutschland ganze Regionen vom Wein und Weintourismus. Wie sich die Dinge in Sachsen-Anhalt entwickelt haben, schildert unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann in ihrer Reportage aus den Weinbergen von Sachsen-Anhalt.
Jetzt wird der Wein geschnitten. Das wird jedes Jahr gemacht. Die alten, abgebrochenen Ruten werden rausgeschnitten. Und das frische Holz, was einjährig ist, wird aufs Zwerge praktisch gelassen. Und da schneiden wir das raus. So, mit recht schöne, große Trauben rauskommen, möchten wir nicht zu lang das Holz lassen. Denn je länger das Holz ist, umso mehr Triebe sind dann da. Und an jedem Trieb hängen dann zwei oder drei Trauben. Und die brauchen dann zu viel Nahrung, wenn wir jetzt zu viel dran lassen würden.
Walter Warny ist einer von sieben Männern und Frauen, die in diesen Wochen im Weinberg der Familie Deckert die Reben vom toten Holz befreien. Der weißhaarige Mann im blauen Drillig und kniehohen Gummistiefeln geht auf die 70 zu. Er bewirtschaftet nebenbei eigene Terrassen mit 1000 Stöcken Riesling und Spätburgunder. Rentner wie Warny und Vorruheständler sind die typischen Saisonkräfte im Weinbau. Für Dauerjobs reicht die Arbeit nicht. Das Weingut Deckert in Freiburg ist das erste private, das nach der Wende an Saale und Unstrut entstand.
Wir machen eben praktisch von der Traube bis zur Vermarktung alles selbst. Und das schon seit 1990. Das war so ein Sprung wie ins kalte Wasser. Bloß ich meine, wir haben eben den Sprung im kalten Wasser gut überstanden. Wir hatten das Glück, als Neueinsteiger gute Ernten zu haben. Das ist ja sehr, sehr wichtig gewesen. Denn in der Landwirtschaft, gerade der Winzer, muss eben mit der Natur, also mit dem Wetter, wie zum Beispiel vergangenes Jahr, hat man ja bloß etwa 20% Ertrag. Wenn man da als Neueinsteiger anfängt, dann ist es schwerer. Aber wir hatten eben sehr gute Ernten als Neueinsteiger und da macht es auch in der Hinsicht auch ein bisschen Spaß.
Zunächst kelterten die Deckerts im heimischen Kartoffelkeller, inzwischen in einer zugekauften Kälterei. Die Garage ihres Wohnhauses mitten im Weinberg bauten sie zum gemütlichen Probierstübchen um. Durch die Glastür hat man einen wunderschönen Blick über die sanfte Hügellandschaft entlang der Unstrut. Ria Deckert setzt auf Direktvermarktung.
Bei mir geht das von früh bei Zeiten los und die Leute wissen mittlerweile, die Kunden, dass ich immer zu Hause bin. Ich mache es auch möglich, dass ich immer da bin. Und wer eben zu Kunde ist, der bringt dann meist Bekannte mit. Wir probieren dann die Weine durch und dann tun sie sich eben mit den Wein eindecken, der ihnen mundet.
Soeben hat Ria Deckert Bacchus und Winzersekt für einige hundert Mark an ein Berliner Pärchen verkauft. Am Abend erwartet sie Stammkunden aus Leipzig.
42 Mark und 40 Pfennig.
Sagen Sie, kann ich mit einer Karte bezahlen?
Auch.
Ja.
Auch bei der Winzervereinigung Freiburg-Unstrut, einer Genossenschaft, die Trauben von 700 Kleinwinzern und drei Agrargenossenschaften verarbeitet, floriert das Geschäft, obwohl es noch früh im Jahr ist. Auch hier viele Stammkunden, wie Herwig Graul aus Köln, der regelmäßig nach Verwandtenbesuchen in Halle vorbeischaut. In seiner Heimatstadt am Rhein hat er bisher vergeblich nach den spritzigen, trockenen Weinen aus dem Saale-Unstrut-Gebiet gesucht.
Dann sieht man die Plakate Saale-Unstrut und wenn man dann fragt, haben Sie denn auch Weine daher? Und nee, das ist zu klar, das kommt nicht hierhin. Ne? Und deswegen muss man da so zwangsläufig schon hier besuchen. Bis wenn man sie haben will, sich hier kaufen. Also bei uns wüsste ich keinen. Wir haben also selbst in Köln Riesengeschäfte, also Riesenweinkeller eigentlich, die also Weine aus aller Herren Länder führen, aber da laufen sie vor die Wand, ne? Da kriegen sie nichts.
Um ganz Deutschland zu beliefern, ist das Weinbaugebiet südlich von Halle mit 480 Hektar zu klein. Nach der schlechten Ernte im letzten Jahr geht der Genossenschaft schon der Rotwein aus. So manches Lokal muss sich mit Trollinger aus Baden-Württemberg behelfen, der dem heimischen Wein im Geschmack am nächsten steht. Die Hektarerträge an Saale und Unstrut sind nur ein Drittel so groß wie beispielsweise in der Pfalz. Daher auch die verhältnismäßig hohen Preise. Brigitte Radek von der Winzervereinigung erklärt:
Wir sind ja das nördlichste Anbaugebiet Europas überhaupt, 51. Breitengrad. Unsere Jahrestemperatur liegt der Durchschnitt weitaus niedriger als zum Beispiel in der Pfalz. Und bei uns hapert es auch sehr an Niederschlägen. Wir haben nur 480 mm Niederschlag und bräuchten 600, damit sich die Traube schön vollsaugen kann, damit wir richtigen Saft reinkriegen.
Zu DDR-Zeiten gab es den knappen einheimischen Wein im Handel kaum zu kaufen. Selbst die Betriebsangehörigen der Winzergenossenschaft mussten betteln, um mal mit einem edlen Tropfen aus der Region feiern zu dürfen.
Wir haben früher sehr viel Importweine verarbeitet. Ich meine, das kann man ja ruhig mal sagen. Wir haben zum Beispiel die Weine bekommen aus Ungarn, aus Jugoslawien, aus Spanien, haben dann Cuvées gemacht, hübsch süß, sage ich immer, fürs Volk. Das haben wir dann zu kaufen gekriegt, für 10 bis 15 Mark die Flasche, währenddessen unsere heimischen Produkte fast geschlossen nach Berlin gegangen sind, zu den Bedürfnisträgern.
Sprich den Funktionären des Arbeiter- und Bauernstaates. Heute wird der Wein der Winzervereinigung zumindest in einigen ostdeutschen Supermärkten angeboten. Die Weine der privaten Weinbauern jedoch sind nur ganz vereinzelt in Handel oder Gastronomie außerhalb der Region zu haben. Was Privatwinzerin Ria Deckert nicht weiter bekümmert. Unser Wein sollte hier getrunken werden, meint sie, und hofft wie viele andere, dass das 1000-jährige Jubiläum, das südliche Sachsen-Anhalt mit seinen romanischen Trutzburgen und typischen Steilterrassen, auch über die Grenzen Ostdeutschlands hinaus bekannt macht. Die Fremdenverkehrsbüros vermelden bereits, dass die Anfragen steigen. Richtig zufrieden sind die Gastronomen mit dem Auftakt zum Jubiläumsjahr dennoch nicht. Sabine Kanetzki, Chefin des Hotels Altdeutsche Weinstuben zum Künstlerkeller in Freiburg an der Unstrut.
Nachfragen habe ich sehr viele. Leider Gottes konzentrieren die sich aber immer wieder auf 4 Monate. Auf Mai, Juni, September, Oktober, und diese Monate sind im Vornherein schon ausgebucht, dass wir also die Gäste auf andere Monate verweisen müssen. Und bei den anderen Monaten ist das Interesse nicht sehr groß.
Sabine Kanetzki bewirtschaftet seit 1990 das 150 Jahre alte Weinlokal ihres Großvaters. Aus den Trümmern der heruntergekommenen HO-Gaststätte schälte die Familie wieder die urigen altdeutschen Weinstuben. Mit holzgetäfelten Wänden, Butzenscheiben und alten Weinfässern. Die Böden der früheren Kälterei bauten die Kanetzkis zu Hotelzimmern aus. Nach kurzem Aufschwung ist das Geschäft seit 1994 schwierig geworden, stellt die Chefin fest. Auch die zusätzlichen Buchungen fürs Jubiläumsjahr gleichen den Niedergang des Geschäftstourismus nicht aus. Deshalb wird Sabine Kanetzki keine zusätzlichen Stellen schaffen.
Ab November ist dann hier wieder eine Flaute, dass wir dann die Leute nicht weiter beschäftigen können. Die hohen Lohnnebenkosten, das schafft ein kleiner Betrieb, so wie wir das sind, nicht. Also sind wir mehr auf Saisonbetrieb eingestellt dann.
1000 Jahre Wein an Saale und Unstrut, zunächst wohl nur ein Tropfen gegen die Arbeitslosigkeit.
Eine Reportage von Anke Petermann.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 205. Die Wirtschafts- und Finanzkrise in Südostasien wirkt sich nicht nur in Japan, sondern auch in Deutschland aus, und zwar sowohl auf die Banken, die dort viel Geld investiert haben, als auch auf die Wirtschaft. Von den Krediten, wegen deren Rückzahlung man sich jetzt solche Sorgen macht, kamen nur 46 Milliarden Dollar aus den USA, aber 122 Milliarden Dollar aus Deutschland. Allerdings macht man sich in Japan noch mehr Sorgen, denn von den japanischen Banken soll doppelt so viel Geld gekommen sein wie von den deutschen. Besonders schlimm ist dabei der hohe Anteil kurzfristiger Kredite. Einen Teil des Geldes, das die Banken verlieren werden, weil sie bei der Kreditvergabe zu leichtsinnig gewesen sind, müssen nun die Bürger bezahlen. Als Steuerzahler müssen sie dem Staat den Steuerausfall ersetzen, der dadurch entsteht, dass die Banken wegen der Verluste bei diesen Krediten weniger Steuern bezahlen, weil dadurch ihr Gewinn reduziert wird. Und wer Bankaktien besitzt, für den sinkt die Dividende auf seine Aktien. Zu den Aktionären gehört bei 2 der 3 am stärksten betroffenen Banken auch der Staat. Genauer gesagt die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern, deren Bürger also auch auf diese Weise an den Verlusten beteiligt werden. Fraglich ist jedoch, ob die Banken auch von ihren Kunden höhere Gebühren werden verlangen können, um die Verluste auszugleichen. Das würden sie sicher gerne tun, aber da nicht alle Banken so viel Geld in diese Staaten gepumpt haben, würden vielleicht nicht alle Banken bei einer Gebührenerhöhung mitmachen, und dann würden den Banken, die die Gebühren erhöhen, viele Kunden weglaufen und zu einer anderen Bank gehen. Jedenfalls leidet der Bürger aber als Steuerzahler, als Aktionär und als Bürger der an einigen Banken beteiligten Länder unter dieser Krise, weil deutsche Banken Geld ausgeliehen haben, das ihnen teilweise nicht wieder zurückgezahlt wird oder das sie später zurückbekommen, als das bei der Kreditvergabe geplant war. Schlimmer als für die Banken ist die Situation aber für viele Firmen. Keine deutsche Bank wird wegen dieser Verluste Konkurs machen, aber wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Südostasien wird es bei vielen Firmen zu Absatzschwierigkeiten kommen, weil sie nicht nur in diese Länder nicht mehr so viel exportieren können wie bisher, sondern auch in andere Länder. Und weil sie auch in Europa weniger werden verkaufen können als bisher. Wegen der gesunkenen Wechselkurse werden in Südostasien mehr Fabriken gebaut werden als in Europa und dadurch werden in Europa noch mehr Leute arbeitslos. Deutsche Touristen, die in Südostasien Urlaub machen, freuen sich über die gesunkenen Wechselkurse für die Währungen dieser Länder und deutsche Autofahrer, die sich ein koreanisches Auto kaufen, freuen sich auch, wenn sie für so ein Auto weniger zu bezahlen brauchen als bisher, aber wenn wegen der niedrigeren Preise in Europa mehr Waren aus Südostasien verkauft werden als bisher, sinkt die Nachfrage nach den in Europa produzierten Waren und dadurch nimmt auch die Arbeitslosigkeit zu. Wenn man in Europa sagt, dass die Wechselkurse gesunken sind, muss man umgekehrt in Südostasien feststellen, dass die Wechselkurse des Dollars und der europäischen Währungen gestiegen sind. Für importierte Waren müssen die Leute dort also nun viel mehr bezahlen als bisher. Man kann also nicht mehr so viel importieren wie bisher. 1996 gingen 2,7% der deutschen Ausfuhren nach Japan und 5,7% in die südostasiatischen Staaten. Und dorthin kann man jetzt nicht mehr so viel exportieren. Für die deutsche Wirtschaft ist aber der Export sehr wichtig, denn Deutschland exportiert 21% des Bruttoinlandsprodukts, Japan jedoch nur 8%. 1995 betrug Deutschlands Anteil an den Exporten in der ganzen Welt 10,4%, der USA 11,6%, der Japans jedoch nur 8,8%, obwohl in den USA achtmal so viel produziert wird wie in Deutschland und in Japan doppelt so viel. Mit dieser Krise hatte niemand gerechnet. Die Weltbank hätte nach der Mexiko-Krise besonders darauf achten müssen, ob es irgendwo Schwierigkeiten gibt, aber vor einem Jahr hat man bei der Weltbank noch gesagt, so eine Krise wie vor 3 Jahren sei nirgendwo zu befürchten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 205. Danke.